Paulus schreibt an den Timotheus, wenn wir auch untreu sind, so bleibt er treu. Und wir werden das gleich sehen. Trotz des Falls Jonas, was wir eben durch den Text gelesen oder gehört haben, trotz dieses schlimmen Falls von Jona, hat Gott viel Barmherzigkeit und Güte. Und drittens zeigt uns dieses Buch, dass wir immer neu anfangen dürfen. Dass wir uns aufraffen, dass wir Buße tun können. Und deshalb ist auch dieses Buch für uns alle ein sehr ermutigendes Buch. Wie viele Christen, wie viele Männer Gottes fallen, Gott hat ihnen vergeben, aber sie können sich selbst oft nicht vergeben. Und dann liegen sie da. Über Jahre zieht sich das. Sie fallen in Depressionen. Aber dieses Buch, das gibt uns wieder eine neue Ermutigung. Du darfst aufstehen. Gott gedenkt dir das nicht. Der hat dir das vergeben. Steh auf. Mach weiter. Und jemand hat mal so ein schönes Zitat gebracht. Du kannst die Seiten deines Lebens nicht auslöschen. Das geht nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Doch du kannst jeden Tag ein neues Kapitel beginnen. Und das ist bei Gott so wunderbar. Nun, das erste Kapitel zeigt uns, wenn wir aufmerksam zugehört haben und mitgelesen haben, das hoffe ich immer, dass wir immer unsere Bibel mitnehmen und dass wir das auch mitverfolgen können. Ich habe heute irgendwie bewusst keine Präsentation gemacht. Wir gewöhnen uns so schnell dran. Ja, es ist bequem, dass wir dann immer schön nach vorne gucken, was uns dann vorgelegt wird, aber wir verwöhnen uns darin und suchen nicht mehr in der Schrift und so bleibt die Bibel irgendwann mal liegen. Es ist besser, wenn wir das suchen und wenn wir mitlesen immer. Selbst wenn es auch hier an der Wand erscheint, dass wir es mitlesen. Ja, und wie gesagt, wir haben dann gemerkt, wenn wir zugehört haben, dass dieses erste Kapitel dieses Buches den Charakter und diesen Eigenwillen Jonas zeigte. Gott spricht, er ignoriert. Er ist trotzig, er ist stolz, ist eigensinnig, geht seine eigenen Wege. Da merken wir, das sind die Charakterzüge, die natürlichen Charakterzüge eines Menschen. Nun, wir haben gelesen im ersten Vers sofort, das Wort des Herrn erschien an Jona. Es ist im Alten Testament, kommt dieser Satz öfters vor, aber wir werden merken, dass das Wort des Herrn erschien immer sporadisch, nicht so, wie es heute bei uns ist. Die Propheten oder auch die Könige, die bestimmten Männer Gottes, die nahe bei Gott waren, die haben dann ab und zu die Stimme Gottes gehört, der Geist Gottes kam über sie, hat ihnen eine Botschaft vermittelt und die mussten sie dann weitergeben. Das war bei Mose so, das war bei David so, das war hier auch bei Jona so. Dann haben sie die Stimme gehört oder der Samuel, können wir uns ganz gut erinnern, der kannte die Stimme noch lange nicht. Eines Tages kam die Stimme und die kam einmal und dann sprach Gott eine gewisse Zeit wieder nicht. Bis dann irgendwann mal wieder es soweit war, dass Gott etwas durch diese Propheten dem Volk Israel vermitteln wollte. Das Wort des Herrn erschien und hat ihnen etwas gesagt. Sie mussten etwas durchführen. Die mussten es an das Volk, am Volk weiterbringen. Ich habe mir gedacht bei der Betrachtung so des Wortes, dachte so, was haben wir für ein Privileg heute? Die haben damals den Heiligen Geist nicht so wie wir. Denn heute haben die Kinder Gottes den Heiligen Geist im Herzen. Das heißt, wenn die es ab und zu hatten, dass der Herr zu ihnen geredet hat, das war ein großes Ereignis jedes Mal, wenn der Herr zu ihnen gesprochen hat. Wir haben es jeden Tag und immer. Denn wir wandeln mit dem Herrn ständig. Der Heilige Geist ist in unseren Herzen und er möchte mit uns kommunizieren. Denn der Geist Gottes, steht geschrieben, hat sich ergossen über alles Fleisch. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir sind versiegelt am Tag unserer Erlösung mit dem Heiligen Geist. Der wohnt in unseren Herzen, der spricht zu uns und möchte ständig mit uns kommunizieren. Wollen wir das? Dann habe ich mich gefragt, wann ist das Wort des Herrn uns erschienen das letzte Mal? Wann haben wir uns mit dem Herrn so beschäftigt? Durch das Wort. Denn unser Glaube, steht geschrieben, kommt vom Hören. Vom Hören des Geistes Gottes. Und dieses Hören kommt vom geschriebenen Wort, was uns hinterlassen worden ist. Jesus hat gesagt, ich werde meinen Vater bitten und er wird den Heiligen Geist senden. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, er wird zu uns immer wieder sprechen. Meine Frage ist zu uns allen, wann hat der Herr das letzte Mal zu uns gesprochen? Wann haben wir das Wort zu Herzen genommen, haben es gelesen, haben gebetet, Herr, ich möchte etwas erfahren. Sprichst du zu mir? Nun, der Auftrag war hier ganz klar. Jona, steh auf, geh nach Ninive und verkündige ihnen das Wort. Sag ihnen, dass sie verloren gehen werden, wenn sie so weitermachen. Jona wollte nicht. Er hat alles angefangen zu unternehmen, um dieses nicht zu erfüllen. Ich habe mich gefragt, wollen wir? Selbst wenn wir das Wort des Herrn hören, wollen wir? Der Herr spricht zu uns. Und sehr oft vielleicht, aber wir ignorieren es. Uns passt es vielleicht nicht, das, was er gerade zu uns sagt. Wir wollen oft was anderes hören. Wir wollen vielleicht große Missionare werden. Wir haben große Pläne. Und manchmal denken wir, das sind Visionen sogar. Heute haben wir von dem Missionsauftrag gesehen. Und diese Geschwister, die gehen. Oh ja. Oh, ich erinnere mich an einen jungen Mann. Der wollte auch. Der brannte so für die Mission. Und ganz besonders ist das so, dass es nicht durch das Wort des Herrn passiert, sondern durch das Wort irgendeines Menschen. Da kommt irgendeiner Missionar und hat einen Vortrag in der Gemeinde und er macht das auch natürlich so schmackhaft und so. Und dann brennen die jungen Leute wollen. Es ist ja gut. Die Frage nur, will der Herr das wirklich, dass ich persönlich jetzt in die Mission gehe? Oder wo will der Herr mich gebrauchen? Und dieser junge Mann, der war auch so brennend dafür und jetzt wollte er gehen und setzte alles dran. Und kam eines Tages zu der Leitung und sagte, er möchte gerne, dass die Gemeinde ihn aussendet, auch er will Missionar werden. Dann fragte der Pastor ihn, sag mal, hast du in der Familie Geschwister, die nicht den Herrn Jesus kennen? Ja. Wann hast du das letzte Mal ihnen von Jesus erzählt? Wann hast du das letzte Mal mit ihnen gesprochen darüber, mit diesen Geschwistern? Naja, da war schon so ein Mangel. Um mit den Geschwistern darüber zu sprechen, muss man ja auch ein Vorbild, ein gutes sein. Ne? Aber wenn man da alles vermasert hat und so weiter, da kann man auch schlecht irgendwas sagen. Und dann hat der Pastor zu ihm gesagt, so, fang erst mal da an. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt und nicht andersrum. Wir beten oft für etwas und der Herr Jesus sagt, nein, da ist erstmal für die andere. Und vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, aber erstmal, guck mal, dein Nachbar, du hast dich gestern wieder heftig mit dem verstritten, wegen so einer Kleinigkeit. Oder da auf Arbeit und so, wegen so einer Kleinigkeit habt ihr euch so in die Wolle gehabt. Da hast du gelästert über denjenigen, anstatt etwas über Jesus von dem zu erzählen. Aber das wollen wir nicht. Ah, nein, mit dem bin ich ja jeden Tag hier nah dran und so und ich habe da schon so viel verbockt. Aber das Wort des Herrn erscheint zu mir und sagt ganz klar, da musst du als erstes machen. Oder du lebst in irgendeiner Sünde und der sagt, das muss erst mal weg. Das ist aber so unangenehm, das will ich jetzt nicht, ich will das, nein, das kriegst du nicht. Dann sind wir oft enttäuscht. Der Auftrag des Herrn, wenn wir ehrlich vor Gott sind, der erscheint immer sehr klar und deutlich. Die Stadt Ninive, wo er hingehen sollte, war 800 Kilometer von der Stadt Gathefa, nahe von Nazareth, wo dann Jona wohnte, entfernt. Das war eine sehr, sehr große, ja, die größte Stadt der Antike. Nur der Kern oder das Zentrum dieser Stadt umringte eine 13 Kilometer lange Mauer. Und die ganze Stadt war circa 100 Kilometer im Umfang. Das muss man sich vorstellen. Es war eine Riesenstadt. Und das war für mich eigentlich auch ein ganz gewaltiges Bild, wo ich gesehen habe, dass Gott Jona schickt nach Ninive in die größte Stadt der Heiden. Viele sagen, naja, das Alte Testament ist ja eigentlich für die Israeliten geschrieben, nicht wahr? Denn wenn wir das Alte Testament lesen werden, dann kriegen wir auch den Eindruck, da geht ein roter Faden, natürlich, der zeigt auf Jesus Christus, auf den Erretter, der da kommen soll, aber der kommt aus dem Volk Israel. Und schon im ersten Buch Mose beginnt Gott mit dem Volk Israel und so geht er mit dem Volk Israel und konzentriert sich nur auf dieses Volk, das war das auserwählte Volk. Er hat die Propheten gesandt zu dem Volk Israel. Könige wurden eingesetzt im Volk Israel. Er hat nur mit denen zu tun. Und wir bekommen den Anschein, ist eigentlich für das Volk Israel nur. Ja, und viele Christen denken auch, das alte Volk, Alte Testament ist nicht für uns. Das ist nur für das Volk Israel eben geschrieben. Aber ist uns das mal aufgefallen, dass genau dieses Buch Jona überhaupt mit dem Volk Israel nichts zu tun hat? Das ist nur dem heidnischen Volk gewidmet, und zwar in die größte Stadt. Und damit wollte Gott zeigen, mir sind diese Völker nicht egal. Ich setze mein Zeichen und in die Hauptstadt, in die größte Stadt der Antike, dahin musst du jetzt gehen und da musst du den Menschen sagen und sie überführen von der Sünde. Warum wollte Jona nicht gehen? Nun, eine Ursache wird uns im letzten Kapitel, werden wir irgendwann mal noch dahin kommen. Heute wollten wir nur das erste Buch betrachten. Ich habe es vor, eigentlich das ganze Buch mal durchzunehmen. Aber im letzten Kapitel wird das schon geschildert, eine Ursache. Da, wo Gott dann verschonte dieses Volk und es nicht bestraft hat aufgrund ihrer Buße, dann sagte Jona: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Diese Ursache hat er gesagt. Interessant, was mir hier aufgefallen ist in diesem Satz: Was ich mir sagte. Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte? Was ist das? Jona, warum hast du nicht mit Gott darüber gesprochen, wenn du wusstest, dass er barmherzig ist und dass er eventuell trotzdem würde ablassen von seinem Zorn und würde das Volk nicht bestrafen? Warum hast du das dann nicht mit mir besprochen, könnte Gott sagen. Wir haben ein sehr gutes Beispiel, zum Beispiel an Mose. Als Gott Mose berufen hat, da beim Dornbusch, bei dem brennenden Busch, der Mose wollte auch nicht gehen. Er hat alle möglichen Ursachen auf den Tisch gestellt, dass er nicht gehen wollte. Der ignorierte das. Aber er sprach mit Gott darüber. Und Gott hat ihm immer wieder Gegenargumente gelegt. Sagt er: Das ist kein Problem. Kannst nicht sprechen, du hast den Aaron. Wenn sie dir nicht glauben, ich stehe dir zur Seite. Und so weiter. Ich bin immer bei dir. Könnte Jona hier nicht mit Gott genauso sprechen und diskutieren, selbst wenn ihm das nicht gefallen hat oder er nicht verstanden hat etwas? Aber er redete nicht mit Gott, er redete mit sich selbst. Kommt uns das nicht bekannt vor? Wenn Gott dann an uns klopft, ganz so leise durch den Heiligen Geist und sagt uns etwas: Du, das muss eigentlich in Ordnung gebracht werden. Oh, dann fangen wir mit uns selbst zu reden. Nee, Moment mal, doch gar nicht. Ach, der hat ja erst angefangen. Das kann doch nicht sein. Also wenn der das einsehen wird, natürlich sehe ich das dann auch ein. Und dann fangen wir in uns zu diskutieren. Und wo kommen wir hin? Und wir merken es gar nicht, dass hinter dieser Diskussion einer steht, aber nicht Gott. Und hier sehen wir das Bild. Was ich mir sagte, sagte Jona. Er hat sich das dermaßen alles ausgemalt. Warum? Weil er nicht gehen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die einzige Ursache war. Das hat er sich alles schön geredet in seinem Herzen. Vielleicht hatte Jona Angst. Mit Recht. Man muss sich das nur einmal vorstellen. Das war kein leichter Auftrag, den anderen auf ihre Sünde hinzuweisen. Haben wir schon mal probiert? Das Gericht verkündigen den Menschen, die für ihre Brutalität, und die Stadt Ninive war damals sehr bekannt, weit und breit. Die waren brutal bis zum Gehtnichtmehr. Da wurde gemordet und gemetzelt bis zum Gehtnichtmehr. Da ist unschuldiges Blut geflossen. Das war schlimm. Und deshalb war die Sünde bis zum Himmel gekommen. Und Gott hat eingegriffen. Gott hat fast beschlossen: Ich werde das Volk vertilgen. Und das gehe du, Jona, und sage ihnen das. Es ist schlimm, wie sie es treiben. Und mit Recht, Jona hat Angst gehabt, dahin zu gehen. Oh, wie oft habe ich das in der Seelsorge festgestellt, wenn Menschen dann zu mir kamen, sie wollten Hilfe, und man hat das bald festgestellt, dass eine Sünde dahinter steckt. Und wisst ihr, wie schwer das ist, dem anderen das zu sagen: Du, da ist die Ursache. Es ist eine sehr, sehr unangenehme und undankbare Aufgabe. Nun, Jona machte sich zwar auf, aber in die verkehrte Richtung, nach Jaffa. Übrigens, Jaffa ist der Ort zwischen Juda und Samaria. Von da aus auch Petrus die Vision und den Auftrag, zu den Heiden zu gehen, bekommen hat. Das ist mir auch neu aufgefallen. Das war die Stelle, wo er die Vision gesehen hat, als Cornelius kam und ihn rufte. Und Petrus ging und das Feuer entfacht hat in Caesarea. Nun, Jona flieht aber vom Angesicht des Herrn. Wohin? Nach Tarsis. Tarsis, sagt man oft, das ist in Südspanien gewesen, und viele Übersetzer schreiben das auch unten, dass es wohl Südspanien gewesen ist. Doch ich habe jetzt nach dem langen Studium und Suchen habe das irgendwie festgestellt für mich, dass es wohl nicht ganz so war, dass es nicht in Spanien gewesen ist, eher Indien. Und warum? In 2. Chronik, Kapitel 9, Vers 21, da lesen wir bei Salomo, Salomo war ja der reichste Mann der Welt zu seiner Zeit und überhaupt bis heute. Es gab bis heute keinen, der reicher war wie er. Und da in diesem Vers können wir lesen, dass alle 3 Jahre kamen Schiffe aus Tarsis und brachten dann Silber, Gold, verschiedene Edelsteine und so weiter und Elfenbein, Pfauen und Affen mit. Wo gibt es in Spanien Elefanten? Nun so. Heute. Pfauen? Affen? Die gibt es nun mal in Indien. Und die Reise dauerte 3 Jahre, hin und zurück. Da braucht man nicht mit dem Schiff, selbst wenn es noch so langsam ist, über das Mittelmeer bis nach Spanien 3 Jahre hin und zurück. Diese Indizien sprechen eigentlich dafür, dass das eine viel längere Reise gewesen ist und dass dieses Tarsis in Indien mehr anspricht. Gut, vielleicht ist es jetzt nicht so wichtig, aber eins steht fest. Jona wollte so weit wie möglich weg vom Angesicht des Herrn. Spanien war noch zu nah. Weg. Warum so weit weg? Was war wohl das Motiv? Vielleicht, weil er dachte, dass die Gegenwart Gottes im Tempel zu Jerusalem war. Gott hat gesagt, da ist meine Wohnstätte. Da sollt ihr hinkommen und mich anzubeten. Wusste Jona dann nicht, was im Psalm 139 steht? Wo sollte ich hingehen von deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen von deinem Angesicht? Stiege ich herauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wusste Jona das nicht? Das stand doch in den Psalmen. Das war schon vor vielen Jahren davor geschrieben. Natürlich wusste er das. Aber wisst ihr, wenn ein Mensch in seine Gedankenwelt sich dermaßen hineinsteigert in etwas, dann vergisst er die einfachsten Dinge. Ist das uns nicht so oft gegangen? Wenn wir dann irgendwann mal wach werden, wenn dann alles vorbei ist, dann sagen wir diesen Satz, wie konnte ich bloß, das war ja doch so klar, wie konnte ich bloß so handeln? Und so war Jona, der hat sich hier so hineinversteigert in dieses, ich möchte weg, weg vom Angesicht des Herrn. Wie kann ich das bloß realisieren? Und der Teufel, der natürlich, der hilft dann ganz gewaltig mit, dass man die simpelsten Dinge vergisst. Denken wir mal an die Maria am Grab. Sie war so mit drin in diesem Tod, in diesen Ereignissen der letzten Tage, als Jesus gekreuzigt war. Diese Bilder standen noch so vor ihren Augen. Sie trauerte so sehr. Und auf dem Auferstehungstag weint sie vor dem Grab. Und auf einmal steht Jesus neben ihr, spricht sie an und sie meint, das wäre ein Gärtner. Als er sie nur Maria rufte, auf einmal gingen ihr die Augen auf. Oder die Emmaus-Jünger, die gingen nach Emmaus und da Jesus geht mit ihnen. Gut, da steht geschrieben, ihre Augen wurden gehalten. Aber wodurch wurden ihre Augen gehalten? Ich bin mir da ziemlich sicher. Die waren dermaßen da drin. Wir dachten, jetzt wird das Reich anfangen. Und jetzt ist schon der dritte Tag, der ihr Tod im Grab liegt. Sie waren so stark beschäftigt, dass die Jesus nicht erkannt haben, mit dem sie jahrelang miteinander gingen. Da kurz vor der Kreuzigung sagt Jesus zu Petrus, heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, das müsst ihr wenigstens behalten. Ein paar Stunden später hat er ihn verleugnet. Und als der Hahn krähte, dann fiel ihm der Schuppen von den Augen. Dann erkannte er, wie konnte ich bloß. Jona, der war so drin in diesem Fluchtplan, dass er einfach vergessen hat, die simpelsten Dinge, dass es doch unmöglich ist, von Gott zu laufen. Vers 3. Jona flieht von nach Jaffa hinab. Entschuldigung. Hinab. Jaffa lag unten. Von Nazareth aus gesehen. Aber ist es jetzt nur geografisch gemeint, hinab? Also ich denke nicht. Wenn das hier so steht, dann hat das auch einen tieferen geistlichen Sinn, dass uns etwas zu sagen hat. Hinab, bergab. Jona, mit dir geht's bergab. Nun, bergab geht es immer leichter, nicht wahr? Die Kinder singen so ein schönes Lied. Nur die toten Fischen schwimmen mit dem Strom. Gegenstrom ist immer schwer. Bergab geht immer leicht. Ich dachte, als ich betrachtete das Wort, an den barmherzigen Samariter. Das ist auch so ganz Phänomen, so ein gewaltiges Phänomen. Als Jesus dieses Gleichnis erzählt von dem barmherzigen Samariter, von diesem Mann, der dann von Jerusalem nach Jericho hinabging. So steht geschrieben. Denn Jericho war unten, Jerusalem war oben. Aber das war auch nicht nur geografisch. Interessanterweise geht der Priester genau denselben Weg von Jerusalem nach Jericho hinab. Und der Levit genauso denselben Weg hinab. Nur der Samariter, der Barmherzige, der war auf der Reise. Da fragt man sich, was haben Priester und Levit in Jericho, in dieser Stadt, die eigentlich von Josua verflucht wurde, wo er gesagt hat, verflucht ist diese Stadt und wenn einer die versuchen wird aufzubauen, dem soll das dem ältesten Sohn kosten. Und wenn derjenige die Toren setzen wird von dieser Stadt, dem soll das dem jüngsten Sohn kosten. Und genau so ist es in der Geschichte passiert. Es war eine Stadt, die verflucht war. Das sind Bilder, die uns eigentlich im Wort hinterlassen worden sind. Und es geht hinab. Und mit Jona ging es einfach hinab. Und das geht weiter, wenn wir hier lesen, dass in Elberfelder steht es so, dass er hinab in das Schiff stieg. Ah, das ging noch weiter. Er ging hinab in das unterste Teil des Schiffes. Es geht immer tiefer. Dann im Vers 15. Er wurde ins Meer geworfen. Es geht noch tiefer. Geht's noch tiefer? Doch. Dann kam ein Fisch und verschling ihn. Und im Vers 7 lesen wir, zu den Gründen der Berge in die Tiefsee kam der. Ist das nicht ein typischer Werdegang für den verlorenen Sohn? Und eine Evangelist hat das mal so ausgedrückt und dieser Satz, der ist mir hängen geblieben. An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Nun, Jona, steht geschrieben, bezahlte den Fahrpreis und setzte sich in das Schiff oder ging an Bord. Ich frage mich bloß, was hat er wohl für das Ticket bezahlt? Wenn er anderthalb Jahre unterwegs ist, wenn jedes dritte Jahr Schiff zurückkam, dann müsste ja mindestens eine Strecke bezahlen, ne, weiter weg und so anderthalb Jahre unterwegs sein. Was hat wohl dieses Ticket gekostet? Denn er musste ja Verpflegung haben und alles und so weiter. Ja, das muss ganz schön heftig gewesen sein. Also der hat schon alles gegeben, was er nur konnte. Ihm ging das jetzt um alles, weit weg vom Angesicht des Herrn. Aber nicht nur das. Einmal hat er das Geld bezahlen müssen, das ist nur materielle Verluste. Für alles im Leben, was wir tun, geht immer eine Rechnung auf. Wir müssen für alles bezahlen. Und er zahlte. Und wenn wir die Anweisungen Gottes ignorieren, müssen wir dafür bezahlen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal so richtig nachdenken in unserem Leben, was haben wir alles bezahlen müssen für unser Leben oder für unser Vergehen in unserem Leben? Ein großer Sturm wird auf einmal von dem Herrn geschickt. Interessant, ich musste an Hosea 8, Kapitel Vers 8, Vers 7 denken. Den Wind sehen sie, sagt der Prophet, und den Sturm werden sie ernten. Jona säte hier Wind. Und siehe da, der Sturm kam. Nun schauen wir uns mal die Besatzung an. Die Besatzung fürchtet um ihr Leben. Der Sturm war so heftig. Matrosen, die damals unterwegs waren, das waren nicht Angsthasen normalerweise. Das waren hartgesottene Leute. Die haben so manch einem Sturm ins Auge geschaut. Und vielleicht so manch einer auch einen Schiffbruch erlitten. Aber er war, wenn er dann gerettet wurde, kam er dann eben an das nächste Schiff und ruderte weiter. Die haben nicht so schnell Angst gehabt. Aber hier bekam die ganze Besatzung, auch der Kapitän selbst, mit Angst zu tun. Denn so einen Sturm haben sie noch nie erlebt. Jona aber, hier steht es, und das steht schon das zweite Mal, als er den Auftrag bekommen hat, steht Jona aber. Und hier, es ist ein großer Sturm, alle Matrosen kämpfen ums Leben. Sie werfen schon alles über Bord, damit sie ja nicht sinken, damit das Schiff leichter wird, damit es nicht bricht und so weiter. Jona aber schläft. Und ich habe gestaunt darüber, dass Gott trotz des Fehlers und Versagen Jonas nebenbei noch ein anderes Ziel verfolgt. Nämlich die gottlosen Schiffsleute zum wahren Glauben zu bekehren. Ja? Gott macht, hat jemand gesagt, aus Mist Dünger. Doch brauchen wir nicht denken. Naja, war ja schön. Vielleicht war gar nicht so verkehrt, dass Jona hier gefallen ist. Nein, ihr Lieben, Gott dreht das so. Ja, Gott verfolgt seine Ziele und er kommt zum Ziel. Doch wehe demjenigen, durch wen sie gekommen ist. Kommt uns diese Stelle bekannt vor? Das hat Jesus gesagt über seinen Jünger Judas. Er hat gesagt, es muss wohl so kommen, dass der Menschensohn sterben muss und auferstehen. Aber wehe dem, durch wen das kommt. Wir müssen nicht denken, wenn wir Fehler gemacht haben und Gott aus diesem Fehler etwas Gutes gemacht hat, dass wir davon irgendeinen gewissen Lohn bekommen werden oder tragen werden. Nein. Wir werden zur Rechenschaft gezogen für das, was wir nicht getan haben, da, wo wir dem Auftrag nicht gefolgt sind. Und dafür musste Jona hier auch heftig bezahlen. Nun, Jona war fest eingeschlafen, in tiefsten Schlaf gesunken, im wahrsten Sinne des Wortes. Eines Augenblicks kommt der Kapitän auf einmal nach unten, der denkt an diesen, der schläft ja da unten. Er läuft zu ihm und weckt ihn. Und das war für mich eine gewaltige Geschichte oder ein Gedanke. Was geht hier ab? Da kommt der Ungläubige, Götzenanbeter, heute würden wir sagen, ein gottloser Mensch weckt den Propheten und hilft ihm auf die Sprünge. Er muss ihm das sagen, was zu tun ist. Steh auf! Was machst du hier? Und bete zu deinem Gott! Wie peinlich. Ist es nicht oft bei uns so, dass die ungläubigen Menschen uns helfen müssen, uns wachrütteln müssen, wenn sie dann sehen, die beobachten ja uns. Wenn dann sehen, was wir falsch machen, dann sagen sie, Moment mal, du bist doch ein Christ, oder nicht? Kannst du dir sowas erlauben? Dass die uns sagen müssen, wo es lang geht, wie beschämend ist das? Interessant ist hier, dass Jona nicht betet. Obwohl der Kapitän ihm sagt, bete doch zu deinem Gott. Jona betet nicht. Warum? Warum auch, würden wir sagen vielleicht. Ja, ihr wusstet doch sofort Bescheid, wer hier der Verursacher des Sturmes war. Warum sollte man beten? Vielleicht dachte Jona, jetzt rächt sich Gott an mir. Und wie oft glauben wir dann den Lügen des Satans? Natürlich wusste Jona. Natürlich hat er auch verstanden, dass er falsch gehandelt hat. Aber anstatt zu Gott jetzt zu beten, anstatt zusammen zu sinken und sagen, Herr, ich habe gefehlt, es tut mir leid, und jetzt müssen auch noch diese Leute hier leiden wegen mir. Anstatt Buße zu tun und sagen, Herr, ich möchte mich ändern, ich möchte gehen jetzt, ich hab's verstanden, tut mir leid, er betet nicht. Wie oft versinken wir dann in einen gewissen Zustand, wo wir dann uns selbst nicht vergeben können, wo wir dann vielleicht irgendwie sogar beleidigt sind auf Gott oder sagen, naja, jetzt rächt er sich an mir, ist ja auch mit Recht so und geben ihm Recht, aber wir kommen nicht auf den Gedanken, dass Gott barmherzig ist. Er will uns helfen, er will uns da rausholen aus dieser Situation. Er sagt nur noch eins, ja, es ist wegen mir, also wirft mich. Waren das nicht Suizidgedanken? Kommt nicht ein Christ oft so weit, dass er in die Verzweiflung kommt, wo er selbst versagt hat und dann sagt er, jetzt ist mit mir sowieso alles vorbei und der Teufel, der hilft einem noch, so wie das bei Judas auch war. Wäre Judas zu Jesus gekommen, würde er bitten um Vergebung, hätte Jesus ihm das vergeben, aber 100%. Judas war, er hat zwar Reue, aber er konnte sich selbst das nicht verzeihen. Und er hat nicht den Mut aufgebracht, zu Jesus zu gehen. Er kam zu den Schriftgelehrten, hat vor ihnen Reue getan, hat ihnen das Geld hingeworfen und ging und erhängte sich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jona hier mit solchen Gedanken rumspielte. Ist es aus? Ist es vorbei? Gott hat sich von mir abgedreht. Ich möchte sterben nur noch. Wirft mich in dieses kochende Meer. Es wird aufhören. Gott wird aufhören, euch hier zu strafen. Mich muss die Strafe treffen. Interessant hat jemand so ein Zitat gebracht. Entweder wird uns das Gebet von der Sünde abhalten oder die Sünde vom Gebet. Und das ist wahr. Ihr Lieben, wenn wir im Gebet vor Gott stehen, egal in welcher Situation, dann wird uns Gott die Sünden vergeben. Er wird uns von der Sünde bewahren. Er wird uns schützen. Werden wir aber aufhören zu beten, werden wir in Sünde fallen. Und wir finden nirgendwo, dass Jona bis dahin mit Gott redet. Ist das nicht erschreckend? Vom Auftrag an. Nirgendwo. Im ersten Kapitel sehen wir nirgendwo, dass er zu Gott gebetet hat. Er bekommt einen Auftrag, ein Prophet Gottes. Er redet aber nicht mit dem Herrn. Die Schiffsleute in der Not hatten es begriffen. Sie schrien zu Gott, den sie bis dahin noch gar nicht kannten. Jona nicht. Jona wird hier gezwungen, auf den wahren Gott des Himmels und Erde hinzuweisen. Als sie ihn ganz klar an die Wand gestellt haben, haben ihm gesagt, wer bist du? Wer ist dein Gott? Erzähl, aus welchem Land kommst du? Er ist gezwungen zu sagen, wer er ist. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte mich vor dem Gott des Himmels und der Erde. Hier muss er das sagen. Selbst aber wird er in das kochende Meer hineingeworfen. Was muss in seinem Kopf, in seinem Herzen alles abgegangen sein? Selbstbeschuldigung, Reue, Verzweiflung? Mit einigen Fragen möchte ich hier abschließen. Wo haben wir uns in dieser Predigt oder beziehungsweise in diesem kurzen Vortrag gesehen? Auf der Flucht vor dem Auftrag oder sogar vor dem Herrn? Oder freuen wir uns, den Auftrag zu erfüllen? Dass wir gesagt haben, ja Herr, ich danke dir, dass ich dabei sein darf, deinen Auftrag zu erfüllen und ich freue mich, das weiterzumachen. Wie sieht unsere Beziehung mit dem Herrn aus? Sprechen wir mit ihm? Hören wir seine Stimme? Wann erschien das letzte Mal sein Wort an uns? Vielleicht befinden wir uns im tiefen Schlaf. Dass die gottlosen Menschen, die Ungläubigen, die uns umringen, uns zurechtweisen müssen. Oder sind wir für diese Menschen, die sich auf dem sinkenden Schiff des Lebens befinden, ein Zeugnis und Wegweiser zum Rettungsboot? Selig sind wir, wenn wir es nicht auf dieser harten Tour wie Jona machen müssen. Amen.